Björn Harms ist Journalist und Autor. In seinem Buch Der NGO-Komplex beschreibt er detailliert, wie ein undurchsichtiges Geflecht aus Nichtregierungsorganisationen, Parteien und Ministerien politische Agenten vorantreibt, finanziert mit Steuergeld. Und mit ihm spreche ich jetzt darüber, wie genau dieser Komplex entstanden ist und ob er überhaupt noch aufzubrechen ist. Herr Harms, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Vielen Dank für die Einladung.
Gleich einmal zum Einstieg eine Definitionsfrage. Was genau verstehen Sie denn unter dem Begriff oder mit dem Begriff NGO-Komplex?
Mit dem NGO-Komplex meine ich im Grunde einen losen Verbund aus zivilgesellschaftlichen Gruppen, sogenannten Nichtregierungsorganisationen, aus Politik und Medien. Und mit diesem Komplex wird sozusagen eine Zivilgesellschaft von unten simuliert. Ja, also eine im Grunde von der Definition her würde man ja sagen, eine Nichtregierungsorganisation ist eine Organisation, die sich aus einem bestimmten Interesse, aus einem Anliegen versammelt hat und von unten, also Bürgernähe verspricht und ihr Anliegen eben an die Politik weitertragen will. Tatsächlich aber handelt es sich ja vor allen Dingen in Deutschland um eine Zivilgesellschaft von oben. Das heißt, sie ist durch Steuermittel finanziert. Sie trägt sozusagen eine mehrheitlich linke Agenda. Und in den vergangenen Jahren ist dieses Geflecht eben immer weiter angewachsen. Vor allen Dingen eben durch die ganzen Millionen an Steuermitteln, die in diese mehrheitlich linken Lobbygruppen fließen.
Wenn man es jetzt mal historisch betrachtet, wann ist denn dieser Komplex in der Bundesrepublik Deutschland Ihrer Meinung nach entstanden? War das schon ein unmittelbares Nachkriegsphänomen oder hat sich das erst sozusagen 90er, frühe 2000er ergeben?
Also gerade die frühen 2000er sind natürlich Jahre. Man kann es ganz gut vergleichen mit diesem immer auflodernden Kampf gegen rechts in Deutschland. Wir haben zum Beispiel im Jahr 2000 den sogenannten Aufstand der Anständigen. Was ist damals passiert? Eine Synagoge, Molotow-Cocktails sind auf eine Synagoge in Düsseldorf geflogen und schnell war den Medien mehrheitlich klar, das müssen ja oder können ja nur Rechtsextremisten gewesen sein. Der damalige Kanzler Gerhard Schröder hat den Aufstand der Anständigen ausgerufen und erst im Nachhinein kam raus, es war tatsächlich ein Marokkaner und ein Palästinenser, die diese Molotow-Cocktails geworfen hatten. Aber da war schon so eine Lawine in Gang getreten, ja. Und ein Jahr später wurde auch dann schon das erste Bundesprogramm im Bundesfamilienministerium angesetzt, mit dem eben mehrheitlich linke Lobbygruppen, beispielsweise damals auch schon die Amadeo-Antonio-Stiftung, mit Millionen an Fördermitteln ausgestattet wurden. Und dieses Konstrukt trägt sich praktisch seit dem Jahr 2001 bis in die Jetztzeit. Und es gibt immer wieder Anlässe, die dafür sorgen, dass in der Öffentlichkeit Druck entsteht. Wir müssen ja mehr machen im Kampf gegen rechts. Mehr heißt dann mehr Fördermittel, mehr Personalausstattung etc. Und so ist dieses bürokratische Monster eben vor allen Dingen in den vergangenen Jahrzehnten massiv angewachsen.
Jetzt haben Sie es genannt, eine Zivilgesellschaft von oben, finanziert mit Steuermitteln. Wie funktioniert denn dieses System aus Staat, Parteien und eben dann den konkreten NGOs genau? Wie kann man sich das vorstellen, die Verflechtungen, der Wirkungsmechanismus?
Ja, im Grunde gibt es natürlich immer wieder auch personelle Rochaden, also von NGOs zu Medien, in die Politik etc. Mehrheitlich geht es eben darum, anzudocken an die einzelnen Ministerien. Wir haben ja im Bundesfamilienministerium das berühmte Demokratie-Leben-Bundesprogramm, mittlerweile 182 Millionen Euro, die eben mehrheitlich an linke Lobbyvereine fließen. Aber jedes andere Ministerium finanziert eben auch NGOs. Und auf Landesebene gibt es ebenfalls Fördertöpfe, mit denen NGOs finanziert werden. Und in den vergangenen Jahren ist eben dieses Geflecht immer weiter gewachsen durch gute Netzwerkerei. Ja, man hat angedockt an die Ministerien. Es geht eben darum, um simple Dinge wie trage ich einen Förderantrag ein etc. Und so funktioniert das Spiel in diesem Bereich.
Sie werden vielleicht gemeinhin, wird dieser NGO-Komplex, Sie haben es ja auch schon beschrieben, mit linken Parteien assoziiert, also vor allem der SPD, den Grünen. Gleichzeitig fällt aber auch, dass sich auch konservative oder vermeintlich konservative Parteien wie die CDU durchaus auch von diesen Netzwerken vereinnahmen lassen oder diese auch nach wie vor, wenn sie in Regierungsverantwortung sind, weiter finanzieren. Letztes Beispiel, ganz aktuell, Minister Weimer bei den Kulturagenten. Wie lässt sich das erklären, dass vermeintlich konservative Parteien hier sozusagen das weiter aufleben lassen.
Ja, also ich glaube, der Herr Weimer hat ja auch den Begriff geprägt, dass er keinen Kulturkampf möchte, ja, dass er den Begriff an sich ablehnt. Also man wagt es nicht, in diese Gegnerschaft zur Linken zu gehen. Und versteht eben auch nicht, dass es wichtig ist, diesen Kampf um Begriffe zu führen, dass man nachprüfen muss, Moment mal, ein Fördertopf gegen Rassismus, schön und gut, aber wen fördern wir da eigentlich? Welche Vereine docken da an? Und man kann eben vor allen Dingen Konservative leider sehr, sehr leicht austricksen, indem man eben, bist du etwa nicht für den Kampf gegen Rassismus? Ne? Also das ist ein einfaches Spiel, man hat das jahrelang verschlafen. Und vor allen Dingen, was auch auffällig ist, dass gerade unter Regentschaft der CDU beispielsweise in Deutschland diese Fördertöpfe teilweise aufgestockt wurden. Ja? Und also es ist, wie gesagt, jahrelang verschlafen worden auf diesem Gebiet, was mit diesen Steuermillionen überhaupt passiert. Die 551 Fragen in Deutschland waren ja auch ein großes Thema. Und ja, also es ist Mangelware leider, dass man da versteht, was dieser NGO-Komplex überhaupt bedeutet und welche Art von kultureller Hegemonie damit zementiert wird.
Vielleicht nochmal eine Nachfrage zur Rolle der CDU. Ist das wirklich nicht verstehen wollen, Feigheit, Unverständnis oder ist es doch auch Kalkül?
Ich würde sagen, es ist ein Mix aus allem, so ziemlich. Man hat natürlich auch Politikerinnen wie jetzt Karin Prien, die aktuelle Familienministerin in Deutschland, die dieses Agenda-Setting ja auch selbstbewusst vorantreibt. Also ich würde sie auch als linke Politikerin in dem Sinne bezeichnen, ja. Und natürlich gibt's in der CDU Leute, die das Ganze ein bisschen durchdrungen haben, aber es sind eben zu wenige. Man verschließt lieber die Augen. Man denkt sich, ach, das Familienministerium, was ist das überhaupt? Ja, also interessiert uns jetzt nicht großartig. Kann dann meistens hieß es dann ja, das können dann die SPD als Koalitionspartner haben. Wir konzentrieren uns auf das Finanzministerium, auf die wichtigen, auf die harten Fakten. Ja, und diese kulturelle Prägung hat man dabei völlig außen vor gelassen.
Jetzt hat man als Beobachter ein bisschen den Eindruck, egal was Politiker ankündigen, NGOs bekämpfen, trockenlegen, wie auch immer, der bleibt bestehen, kann unbeirrt seine Arbeit fortsetzen. Sozusagen unabhängig von Legislatur, von Regierungsverantwortung. Was genau sorgt denn dafür, dass dieser Komplex so unantastbar ist? Ist das einfach das personelle Netzwerk oder was steckt da dahinter?
Ja, also die berühmten Worte von Friedrich Merz, links ist vorbei, die treffen natürlich ganz und gar nicht zu in diesem Bereich der NGO-Förderung. Als Beispiel kann man nochmal auf das Familienministerium rekurrieren. Sie haben natürlich einen Austausch an der Spitze. Das heißt, Karin Prien ist die neue Ministerin. Dann gibt es einen neuen Staatssekretär, der installiert wird. Aber das Personal, wenn man sich das da drunter anguckt, also wer zum Beispiel verantwortet das Programm Demokratie Leben im Ministerium selbst? Das ist beispielsweise ein Thomas Heppner, heißt der gute Mann, der seit 2014 im Amt ist, dort Unterabteilungsleiter ist, Demokratie Leben verantwortet. Und der stammt sozusagen aus dem NGO-Netzwerk, ist ins Familienministerium gewechselt, arbeitet seitdem konstant dort. Und er soll jetzt sozusagen dafür sorgen, dass dieses Demokratie-Leben-Programm neu überprüft wird etc., obwohl er es natürlich mehr mit installiert hat. Also diese ganze Absurdität erkennt man daran. In den USA spricht man ja dann immer so ein bisschen trocken von dem Deep State, ja, ein Begriff, der tiefe Staat, so ein Begriff, der in Deutschland immer so ein bisschen anrüchig klingt, aber es ist natürlich so, dass es ein Beamtennetzwerk gibt, ja, dass die Institutionen besetzt sind von bestimmten Charakteren, Personen, die Ansichten haben, ja, und dass dort auch ein gewisser Austausch da sein muss. Ansonsten laufen diese Programme einfach so weiter, wie sie jetzt derzeit laufen.
Was müsste dann passieren, um diesen Komplex zu beenden, den Sumpf quasi trocken zu legen? Muss man dann sozusagen diesen Apparat, diesen tiefen Staat austauschen? Welche Möglichkeiten gibt es aus Ihrer Sicht in der parlamentarischen Demokratie?
Ja, also das ist natürlich erstmal Sache der Politiker. Meine Aufgabe als Journalist ist natürlich, Aufklärung zu betreiben. Und das habe ich natürlich versucht, mit diesem Buch auch zu machen, dass man sieht, wohin fließen die Gelder, die Steuermittel der Bürger. Das hat ja jeder Bürger auch ein Anrecht darauf zu erfahren, was mit jedem einzelnen Euro passiert. Ja. Und die Quellen sind öffentlich zugänglich. Man kann es eben leisten, dass man diese Öffentlichkeitsarbeit schafft. Und dann müssen eben die Politiker die richtigen Schlüsse daraus für sich selbst ziehen. Ja.
Sind Sie heute eingeladen zu einer Podiumsdiskussion der Patriots-Fraktion, also einem politischen Akteur? Sehen Sie da auch, dass Ihr Buch Wirkung zeigt, dass diese Recherchen auch politische Folgen nach sich ziehen? Oder wie würden Sie das bewerten?
Also Wirkung würde ich sagen, auf jeden Fall. Es ist ja auch 4 Wochen lang ein Bestseller gewesen, Spiegel-Bestsellerliste. Das heißt, ja, es hat seine Runde gemacht, das Buch. Und auch in anderen Bereichen, wir bei News haben ja auch zum Beispiel meine Kollegin Pauline Voss eine große Doku zum Thema gedreht. Auch andere Medien sind mittlerweile hinterher, auch große Medienhäuser in Deutschland, wenn man zum Beispiel die Welt betrachtet, die auch darüber immer weiter berichten. Das heißt, es passiert was, aber auf der politischen Ebene sehe ich noch keinerlei Konsequenz. Ja?
Denken Sie, das könnte sich in den nächsten Jahren ändern oder wird dieser Zustand eingefroren bleiben?
Es könnte sich ändern, natürlich. Wenn sich die politischen Verhältnisse ändern, dann lassen sich auch solche Dinge ändern. Es ist ja kein Hexenwerk, den Rotstift anzusetzen und zu überprüfen, wohin fließen die Gelder? Die Patriots-Fraktion macht das ja im EU-Parlament schon ganz gut. Wir haben ja so ein Transparenzportal auch geschaffen, wo man nachsehen kann, wo fließen bestimmte Mittel an welche NGOs. Und ja, man kann nur hoffen, dass diese Arbeit weiter Früchte trägt und vorangetrieben wird.
Herr Harms, danke sehr für das Gespräch.
Sehr gerne.